Ja, was wir noch gar nicht hatten, ist die Musik eigentlich. Wir hatten
Ja.
viel Musik, aber noch nicht die Musik, wie du dazu gekommen bist.
Ja.
Und
Zu der Musik würde ich jetzt, also wir haben jetzt Rüde vorgespult und das sind zum Teil sehr alte CDs. Ich fürchte, dass dieses plötzliche Ende, ich weiß es nicht, wie das dazu gekommen ist. Also ganz kurz dazu noch. Und das Vorspulen habe ich gemacht, weil Jazzmusik hat sich immer wahnsinnig Zeit gelassen. Also mit Koho Mori, der ist bildender Künstler, lebt auch noch in Tübingen zusammen mit Lorne Newton. Und wir haben immer, ich habe mit ihm viele Jahre gelebt vorher und wir haben immer extrem viel Free Jazz gehört. Also wir sind auch Artie Shepp hinterher gereist und diese Musikstilrichtung, die Vertreter dieser Musikstilrichtung haben sich natürlich niemals an diese Pop 3 Minuten, 4 Minuten gehalten, sondern da gehen Stücke über ganze Platten, Rückseite auch noch und dann bricht es auch plötzlich ab. Dieses Stück ist eher ungewöhnlich. Ich bitte auch um Entschuldigung mit diesem rüden Einfahren. Ich habe jetzt das nicht vorgespult gehabt, korrekt. Wir waren da eher laut und krachig und das ist ja schon richtig zahm und richtig normale Musik. Und ich bin zu dieser Band gekommen, weil, also die eine Seite war der bildende Kunstbereich, fand ich, war männerdominiert. Ich habe dann auch den Fehler gemacht, oder was heißt Fehler, aber Co. und ich haben uns als gemeinsames Atelier betrachtet, so wie Christo und seine Frau und ich habe halt festgestellt, dass ich untergehe. Also Koho war damals halt so wie so ein Guru, ist er zum Teil behandelt worden, hat lange schwarze Haare, braune Haut, Ziegenbart, kommt aus Japan, sieht aber nicht aus wie ein normaler, typischer Japaner, sondern eher wie aus Tibet oder so. Hatte auch schon angefangen zu studieren, also war mir voraus, war auch 4 Jahre älter, ist 4 Jahre älter und hat sich also in der inneren Beziehung fair verhalten, überaus. Aber nach außen hin wurde ich eigentlich immer wieder nicht beachtet und das hat mich wahnsinnig frustriert. Also ich habe auch später viel drüber gelesen. Später, ganz viel später kam es in Mode. Aber man weiß ja heute, dass Walter Jens hat seine Bücher zusammen mit seiner Frau geschrieben und veröffentlicht wurden sie aber unter seinem Namen, weil der Verlag gesagt hat, sonst verkaufen wir es nicht. Christo hat seine Frau auch erstmal versteckt, deswegen weiß ich jetzt nicht mal ihren Namen. Und in unserem Fall wurde halt oft gesagt, naja, also zum Beispiel, ich habe mich auch beworben als Mitglied im Künstlerbund und dann hieß es, du bist doch eh immer hier, du lithografierst doch auch schon hier mit Ucke, warum willst du denn jetzt Mitglied werden? Sag ich, ich bin Künstlerin, ich will Mitglied werden. Koho ist doch schon Mitglied. Aha. Also das heißt, ich habe viel so diskriminierende Situationen erlebt, wo man eigentlich ganz nett zu mir war, aber wo ich, wenn ich dann versucht habe, darauf zu bestehen, gut, ich möchte jetzt bitte auch als Künstlerin anerkannt sein, sprich, ich will hier als Künstlerin geführt werden, ich will Mitglied werden, ich will ausgestellt werden, ich will einfach ganz normal den Weg eines Künstlers gehen, egal ob ich jetzt Rin bin oder also Künstlerin bin oder nicht. Das hat Schwierigkeiten bereitet. Da hat man dann lieber den Koho genommen, der war tatsächlich weiter. Und natürlich meine Kunst war ungewöhnlicher. Also viel später, no, neue, wie hießen die, die neuen Wilden, da hat man gesagt, da könnte man dich einordnen. Das kam aber 10 Jahre später, glaube ich, ungefähr. Ich habe bunt gemalt, ich habe mich für Comics interessiert. Das war auch das Problem. Also nicht nur die Zeichnung von Geburten, sondern auch meine Liebe zu Comics. In der mitteleuropäischen Kultur, vor allem in Deutschland, wird E- und U-Bereich extrem getrennt. Ich habe den angefangen zu vermischen, was eine Höchststrafe verlangt, sozusagen. Comics, vor allem Erwachsenencomics in Deutschland, waren damals noch nicht bekannt. Ich habe die natürlich in Japan kennengelernt, die Manga. Die waren hier noch gar nicht bekannt und fand die Form, also das, was die vom Art-Design her da gebracht haben, unglaublich spannend und habe meine eigenen Welten da entwickelt, habe auch lithografiert, also Steinlithografie und habe mit so Abreiben und so da so Methoden für mich genommen, wo man mit Comic hat arbeiten können. Damit habe ich mich aber ins Ausgesetzt. Da hat mir dann unterstellt, ich komme ja nur mit ihm mit, weil ich bei ihm bleiben möchte. Nicht, weil ich eine eigene Künstlerin sein will. Und ich habe zum Teil, ich war naiv, also ich wusste sowas alles nicht. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können, was sie da im Kopf haben. Haben sie mir natürlich auch nicht ins Gesicht gesagt, sondern nur, wenn ich dann wütend geworden bin. Also Koch wurde dann genommen, ich nicht. Ich bin dann zum Professor und er hatte es mir sogar versprochen gehabt, dass er uns beide nimmt. Hab gesagt, wieso hast du mich nicht genommen, nur ihn? Na, du willst doch eh keine Kunst machen, du machst es doch bloß wegen ihm. Was? Okay. Das heißt, nach solchen Erfahrungen, so zwischen 20 und 23, 24, ich weiß es nicht mehr genau, war ein Haufen Frust und Wut in mir, aber so richtig. Ich hatte ja dann den Martin gefunden und dann auch bei ihm gelernt, aber trotzdem, ich wollte anerkannte Künstlerin sein und meinen Weg da ganz normal laufen, wie die Männer auch. Und bin dann durch Zufall, das war typisch Frauengeschichte, zum Singen gekommen, weil wir sind immer, wir durften im Zeicheninstitut nachts noch arbeiten, das hat uns der Martin erlaubt gehabt und sind dann immer wie alle, wie Musiker, Künstler, alle eine Zeit lang sind alle immer so um zwei rum beim X hat man sich getroffen, weil da konnte man sich noch einen Currywurst oder eben Pommes holen, wenn der Hunger dann stark wurde. Die anderen Läden waren zu, also Tübingen hatte hochgeklappte Bürgersteige. Oh, und da hat man sich halt gesehen, so alle, die halt so kulturschaffend waren. Und dann gab es halt eine Runde Jungs, die gesagt haben, wir wollen noch weiter Session machen, kommt doch mit. Da sind wir mit, Koh und ich, und dann mit unseren Mappen. Und dann ging der Gitarrist und dann meinten sie, jetzt brauchen wir jemanden, der singt oder irgendwas macht, Melodie, Instrument brauchen wir. Ulrike, komm, stell dich doch ans Mikro. Ich würde sagen, das ist typisch Frau. Also ich gehe nicht her und sage, ich will singen, sondern die stellen mich halt ins Mikro und war Nacht und ich war locker drauf und es ging gut. Also ich war selber erstaunt, was da aus mir rauskam an Stimme. Und ich habe auch so gemerkt, wow, jetzt kann ich meinen ganzen Frust und meine ganzen Emotionen, die da so gepackt in mir drin stapelten, irgendwie rauslassen, so ganz direkt. Also ganz anders als wie bei der bildenden Kunst, weil da war ich viel mit dem beschäftigt, was sind die Regeln und was kann man wie, was soll man wie. Ich habe ja auch viel erlebt, so das darf man so nicht und so kommst du nicht weiter und blablabla. Und da meinen Weg zu finden war zu dem Zeitpunkt, hatte ich das Gefühl, wow, was soll ich nur machen? Und stehe da am Mikro und fühle mich sau wohl. Und die Jungs fanden es auch toll. Ich habe gesehen, wie es ihnen Spaß macht, mit mir zu arbeiten. Und der Drama Stöckle hat dann gemeint, zeig mal deine Mappe, zeig mal deine Bilder. Dann meint er, die sind nicht schlecht, aber hey, was du mit der Stimme machst, ist weitaus besser. Mann, sing doch. Ja, und der hat dann auch immer wieder gefragt, na singst du endlich? Also machst du jetzt was mit der Stimme, wenn ich ihm begegnet bin? Also er ist sozusagen schuld. Ich fand ihn auch toll, wie er das gemacht hat. Er ist auch eher kein so rüder Typ, eher zurückhaltend und ja, manchmal verschämt sogar, kam er mir vor, so einfach zurückhaltend, sodass ich das auch annehmen konnte. So dachte, ja, dem geht's vielleicht doch tatsächlich um Musik. Und dann hat er Koh eine Band gesucht, mit der ich gearbeitet habe. Also die erste, die hießen Mangopeitsche im Applehaus. Heute heißen sie, verflixt, jetzt fällt mir es nicht mehr ein, Stevie, Liner, José und ich weiß nicht, wer da alles mitgemacht hat. Fällt mir leider ihr jetzt Name nicht mehr an. Also auf dem 10 Jahre Applehaus-Sampler sind wir drauf mit dem Titel. Wir haben also unten im Keller. Und da habe ich mir die Seele aus dem Leib gebrüllt. Also der José sagte immer, meine Blomben, aber mach weiter. Und da war halt so das Frauenthema für mich. Hier will ich anerkannt werden für meine Stimme. Das heißt, ich habe mir so ein mexikanisches Sackkleid angezogen. Die Jungs haben gesagt, muss das sein? Also kannst du nicht ein bisschen mehr von deinem Körper zeigen? Und ich habe gesagt, bis ich das Gefühl habe, das ist meine Stimme, die hier zieht und nicht mein Körper, lasse ich dieses Sackkleid an. Wenn ich das Gefühl habe, meine Stimme ist es, weswegen ihr mich holt, dann ziehe ich es aus und ziehe was anderes an. Das haben sie mitgemacht. Und dann kam es, dass ich halt das Gefühl hatte, die Musik gefällt mir, das ist emotional, das ist für mich machbar, aber es entspricht nicht dem, wo ich theoretisch in der Kunst bin. Also ich interessiere mich für Boys, für Performance Art, für moderne Kunst und ich mache ganz normal Rock oder Reggae oder ja, das passt nicht zusammen. Und habe dann Das kam dadurch, Casco hat mich abgeholt bei so einer Probe da mit denen und hat sich ein Schlagzeug gesetzt und das fand ich witzig, was der da macht und habe gesagt, hey, habe dann den Pete Schmidt kennengelernt, der hat bei Hasselbach, Familie Hasselbach gespielt und bei, keine Ahnung, da gab es einen Haufen so Bands. Also, und das Verrückte war, Punks und Freaks haben nichts miteinander zu tun gehabt. Also es gab nicht nur das Frauen- und Männerproblem, sondern es gab auch das Problem, wenn du zur falschen Fraktion gehörtest. Also der Pete gehörte eher zur Punk-Fraktion oder zur Neuen Deutschen Welle und ich gehörte zu den Freaks, die altmodisch waren. Das heißt, wir wollten zusammen Musik machen und kein Mensch wollte mit uns spielen, weil keiner wollte genreübergreifend miteinander zu tun haben. Und da habe ich gesagt, pass auf, Pete, ich habe eine ganz andere Idee. Also unser erster Auftritt war ein Duo bei einer Party. Also er Saxophon, ich Stimme. Aber ich habe gesagt, ich habe hier, warum nicht das Outen? Also wir haben zu dritt gelebt, Pete, Coho und ich. Also ungewöhnliche Beziehungskonstellation. Und Coho hat eben am Schlagzeug Geräusche gemacht. Und dann haben wir gesagt, hey, der ist der geniale Geräuschschlagzeuger. Wir machen zu dritt auch eine Band. Und da haben wir unsere Musik entwickelt, um dann festzustellen, wir waren dann in Moers und da kam es erst einmal die New Yorker Musiker, die Noise-Musik machen. Und wir sind nie aufgetreten, sondern wir haben dann im Keller von der Münzgasse geprobt, im Raum von, wie heißt die Punkband, vom großen Sänger Zampano. Heidewetter, fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Vielleicht fällt mir es noch ein. Oh, sorry, falls du zuhörst. Es tut mir leid, es kommt noch. Mein Kopf wird alt. Ja, und in Moers haben wir gehört, wow, in New York gibt es Leute, die machen ähnlich geräuschig, nicht groovig, ganz anders umgehen mit Rhythmus und so weiter, Musik wie wir. Und auch, es gibt Sängerinnen, die so arbeiten, also die dann die Stimme als Geräuschwerkzeug nehmen. Das habe ich, also das hat man dann bei dem Titel ja gerade vorher mit Otto Moor gehört. Die Stimme war für mich nur noch ein Geräuschinstrument. Und ich habe ein eigenes Vokabular entwickelt, habe gemerkt, ich habe noch viel mehr Töne, als wenn ich normal singen würde, ganz tiefe, ganz hohe. Ich kann viel mehr und habe da so einen Katalog, also ein Vokabular mir erarbeitet. Nur haben wir uns noch nicht getraut aufzutreten, weil wir dachten, wer um Gottes Willen will sich sowas anhören? Und ist das überhaupt Musik? Haben wir uns selber gefragt. Und dann haben wir diese Damen und Herren, die ich glaube damals David Moss nach Europa gebracht hat, gehört in den, also Danceband nannte sich das, glaube ich. Aber ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Also ich bin kein verlässlicher Zeitzeuge. Und in den sogenannten Workshops, das waren aber bloß in den Turnhallen der Stadt Moers, haben die einzelnen Musiker so gezeigt, wie sie arbeiten. Also mit Turntable vielleicht, wie sie mit ihrem Körper umgehen, wie sie mit der Gitarre anders umgehen. Also mit Bürsten drüber schrubben oder Sachen drauf fallen lassen oder ja. Und wir standen wirklich mit offenem Mund davor und dachten, wow, das sind unsere Kollegen. Ja, Wahnsinn. Da gibt es eine gleiche Musikentwicklung, die wir hier im Keller gemacht haben, wie in New York, wie dann wir festgestellt haben im Osten, als die Ostler rüberkamen. Ja.
Wann war das genau?
82, 83, sowas um die Kante rum. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben gesagt, auftreten. jetzt geht's raus. Und haben dann die ersten Auftritte gemacht mit Just Music. Just Music hieß die Band. Und mit Just Music zusammen haben wir uns auch als politisch-gesellschaftliche Gruppierung verstanden. Das heißt, wir haben auch Räume gesucht, wo kann man auftreten, wo kann man... Ich habe da meine Performancearbeit dann schlussendlich angefangen. Also weg vom nur Bildnerischen und dann auch versucht, Musik und bildende Kunst zusammenzubringen. Das erste Mal bin ich aufgetreten mit einer Band, nur als bildende Künstlerin, da habe ich meine erste Maskenaktion gemacht. Mir fällt der Name jetzt auch nicht ein. Im Clubhaus. Und da gab es einen riesen Aufruhr. Da habe ich dann den ersten Kontakt mit den offiziell frauenbewegten Frauen gehabt. Leider kein guter. Das war ein Zusammenprall. Und zwar, das ist relativ wichtig, weil mich das recht verschreckt hat. Bis dahin war ich Einzelkämpferin und habe so die Frauenbewegung, dass es als Bewegung das vielleicht gibt, gar nicht mitbekommen. Ich hatte ein Bild gemalt, ein großes, eine Wand breit, also Clubhauswand breit, wenn man reinkommt, die gegenüberliegende Wand, und zwar eine große Vagina und halt dann noch die Beine dazu, also eine Frau, die kurz vorm Gebären ist, also weit geweitete Vagina, ein bisschen Kopf, also so wie man von unten, wenn man auf die Vagina guckt, dann eben eine Frau sieht. Also ich habe Fotos gemacht, machen lassen von mir und dann das versucht dann zu malen in groß. Da haben wir auch eine ganze Gruppe von Leuten geholfen. Das haben wir oben im Zeicheninstitut gemacht und aufgehängt. Und dann im Zeicheninstitut hatte ich auch eine Gruppe von Leuten, die dann Masken gebaut haben. Und die Idee war, dass wir eben hinter diesem Wandbild stehen, die Maskenträger, haben uns auch Kostüme ausgedacht und so. Und während die dann spielt, die Band, schneiden wir von hinten die Vagina auf und purzeln aus der Vagina raus und tanzen dann. Okay, das Publikum fand es gut. Die Frauen der feministischen Bewegung fanden es eine Demütigung der Frau und haben versucht, mir das Bild runterzureißen, unsere Masken kaputt zu machen. Es gab einen Mordsaufruhr in dem Saal. Die Jungs haben es dann so begradigt, indem sie Fragebögen ganz schnell entworfen haben. Und das Clubhaus hat ja auch Kopierer und alles. Die haben dann ganz viele so diese Fragebögen kopiert und verteilt und gesagt, so alle, die da jetzt eine Meinung haben, sollen es nicht rumbrüllen und sich nachher noch wohlmöglich prügeln, sondern die sollen es aufschreiben. Und ich war traurig. Also ich dachte, ich empfinde mich selber als Frau, die sehr wohl bewusst ist, sich dessen Frau zu sein, und sehe jetzt das erste Mal organisierte Frauen, und was machen die mir meine Bilder kaputt? Jetzt im Nachhinein, ich habe auch jetzt Buff hatte eine Veranstaltung gehabt, Pop-Feminismus und ich weiß nicht, wie das hieß, Alter-Feminismus. Da habe ich eine dieser Damen dann getroffen und habe das auch kurz angerissen. Und mir ist heute klar, dass es damals, um eine Schlagkraft zu haben, wichtig war, dass man sich auf bestimmte Themen beschränkt, dass, wie soll ich sagen, erstmal einen Tunnelblick sozusagen hat. Aber für mich war das natürlich schwer. Also ich habe mich geschminkt, ich bin Performerin, die mit Kostümen und mit Veränderung der eigenen Persönlichkeit von außen viel arbeitet, um auch mich zu hinterfragen. Aber damit war ich schon zu weit sozusagen in der Entwicklung, was den Feminismus angeht. War mir nur nicht klar.
Du bist vorausgaloppiert und sie haben es noch nicht kapiert.
Ja, sie brauchten ja auch vor allem Schlagkraft. Also wenn heute mit Schlagkraft argumentiert wird, das akzeptiere ich nicht mehr. Damals aber fand ich das nachvollziehbar. Nur ich kannte die ganzen Theorien und das Theorem darum nicht. Sondern ich habe es jetzt halt dann nur so erlebt. Das heißt, ich habe dann auch nie wieder versucht, Kontakt aufzunehmen. Oder Einrichtungen wie in Stuttgart, das nur für Frauenkünstlerinnen war. Wenn du mit einer Gruppe gearbeitet hast, wo Männer dabei waren, durftest du dann wieder nicht auftreten und so. Also das war in der damaligen Zeit extrem schwierig. Ich hatte immer das Gefühl, ich hänge zwischen allen Stühlen. Und es war dann so, dass ich halt entschieden habe, ich versuche so ein bisschen mitzubekommen, was denn da so geschrieben wird, was da bestimmte Frauen veröffentlichen und sagen. Aber ich bin nicht d'accord zum Teil mit der Bewegung, und ich werde auch meinen eigenen Weg suchen müssen. Also ich war auch mal im Frauenmuseum Bonn, und da hatte ich halt den Eindruck, das ist eine ziemlich große In-Group. Also, und ich arbeite eben mit Männern, und damals war das für frauenbewegte Frauen ein No-Go, mit Männern zu arbeiten. Und ich hatte keine Frauen, mit denen ich hätte arbeiten können. Also ich hätte mich für einen anderen künstlerischen Bereich oder musikalischen Bereich entscheiden müssen. Ich hatte hier niemanden, mit dem ich hätte arbeiten können. Also war für mich die Entscheidung für meine Arbeit. Und dann eben alleine irgendwie zu gucken, wie ich mich durchschlage. Und ich muss sagen, so die Männer, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich dann länger zu tun habe, die haben durch die Bank auch Schwierigkeiten mit der offiziellen Ansicht, wie ein Mann zu sein hat. Also das, damit hadern die auch. Das heißt, da findet man sich dann auch. Klar, die sind sozialisiert als Männer, das heißt, die ticken auch so. Das heißt, abwaschen, aufräumen, einkaufen, wie sieht's mit dem Kühlschrank aus, funktioniert bei denen nicht so gut, bei den meisten. Das heißt, es ist dann immer mein Job zu sagen, hey, 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 hey. Und ich habe mich auch immer gefragt, wieso habe ich im Kopf, was im Kühlschrank ist und wieso die Jungs nicht. Ich bin in der Stadt, ich gehe an einem Geschäft vorbei. Das hindert meine Energie, meine Kraft, meine Aufmerksamkeit der Arbeit gegenüber, wenn das auch noch parallel läuft. Aber es läuft parallel und bei den Jungs nicht. Die konzentrieren sich nur für ihre Arbeit und wenn du heimkommst und der Kühlschrank ist leer, ja Pech. Für mich ist wichtig, was ich im Bauch habe, was ich esse, was ich zu mir nehme. Und wenn ich heimkomme und habe Hunger, dann will ich, dass im Kühlschrank was ist. Also gucke ich vorher danach. Also bisher gibt es ganz wenig Männer, die das auf der Reihe haben, die ich kennengelernt habe, nicht. Also das heißt, im Umgang mit Technik oder mit Arbeit waren wir gleichberechtigt. So was das Alltagsleben angeht, war schon zu spüren, okay, wir sind anders erzogen worden, wir haben eine andere Sozialisation. Wie sagt man das heute im modernen Film? Die Care-Jobs, die habe ich einfach drauf. Und vertue damit auch viel Zeit, wobei ich mir da zurzeit viel Gedanken mache, ob das vertane Zeit ist oder ob nicht die Gesellschaft insgesamt, also das mehr respektieren sollte, mehr achten sollte, vielleicht auch honorieren und alle damit machen sollten. Also es wäre ein nächstes Thema, was man aufmachen kann. Also Eltern versorgen. Ich habe meine Eltern begleitet und juhu, wo sind die männlichen Wesen der Familie? Sollen wir Musik machen ein bisschen zwischendrin?
Ja.
Ausweis, das ist jetzt die nächste Band. Das ist der Pete Schmidt ist mit dabei und der neu dazugekommene Mann Ralf Mainz.
Come home, my dear.